Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion.
Willkommen zu einer neuen Folge vom Seelensprich. Mein Name ist der Mick Snyder und heute geht es um The Boys und gewünscht hat sich die Serie die Jenny. Hallo.
Hi. Wie geht's denn so? Natürlich noch viele andere Serien gewünscht, aber das war das, was ich gerade geguckt habe und von dem ich gerade begeistert war, als du mich angefragt hast.
Ja, da stand bei mir der Watch der zweiten Staffel noch aus. Den habe ich inzwischen natürlich nachgeholt. Ja, es ist natürlich mehrfach zu Gast sein nicht ausgeschlossen, also ganz gerne nochmal wiederkommen.
Ja. Ich bin so gestresst, um ehrlich zu sein, seit das mit dem Fernsehpodcast regelmäßig ist. Ich weiß gar nicht, wie andere Menschen es schaffen, mehrere Podcasts zu haben. Ich bin mit den zwei schon völlig ausgelastet.
Ja, ich habe jetzt auch so die nächsten paar Wochen immer Wochenende mir vollgepackt mit Podcasts und mal gucken, wie mir das so damit ergeht. Und ja, naja, andere haben das so als halben Beruf oder ja, als Job halt, so wie Tim so, ne?
Ja, aber der kann ja richtig davon leben.
Ja, genau, der macht halt nur das und ja, genau, und ja. Ja, ne, man muss das halt irgendwie so in seinen Tagesablauf irgendwie reinstimmen. Irgendwie also ich habe halt das Privileg, dass ich bin Single, ich habe keine Kinder, keine Frau, Freundin, was auch immer. Also das Einzige, was mir den Tagesplan vollmacht, ist mein Dayjob sozusagen. Und dazwischen ist, muss ich nur mit mir selbst planen sozusagen.
Das ist schon schwierig genug, um ehrlich zu sein.
Ja, und ja, da muss man so ein bisschen gucken, dass man da irgendwie Zeit findet und ja, bin jetzt so, ja, hier, lass doch mal, wie sieht's denn aus im Dezember? Was weiß ich, was im Dezember ist.
ich mache jetzt schon Termine planen. Für Anfang März.
Oh, ja, da renne ich wahrscheinlich auch irgendwann rein. Ja, mal gucken.
Ja, jedenfalls. Es ist erstaunlich, wie schnell so ein Podcast mit Inhalt gefüllt werden kann. Und wie wenig Zeit man unter der Woche eigentlich für alle möglichen Dinge hat, wo man denkt, oh, da könntest du noch jemanden einladen und da könntest du noch jemanden fragen und das könntest du noch machen. Und dann denkst du, dann müsste der Podcast irgendwie 24 Stunden gehen.
Ja, genau. Und irgendwo will man dann noch Serien schauen oder Filme schauen und Podcasts hören muss man ja auch noch irgendwann. Und dann muss man die auch noch schneiden. Und ja, aber ganz kurz, Jenny, stell dich mal vor, wer bist du, was machst du, woher kann man dich in diesem Internet kennen?
Also hallo, ich bin die Jenny Günther, ich mache den Einmischen-Podcast, bin aktuell Dauergast beim Fernsehpodcast, mal sehen, wie lange das anhält, bevor die Gäste und die Zuschauer und Stefan dich noch zu voller von meinem Zynismus haben. Bisher geht's noch. Daher könnt ihr mich aus diesem Internet kennen. Dann bin ich natürlich bei Twitter, weniger erfolgreich bei Instagram. Aber ich verstehe das, diese Plattform eh nicht, also ist das auch nicht so schlimm. Ja. Und ich bin begeisterte Podcast-Hörerin. Zunehmend auch hauptsächlich unter der Woche Unterhaltungspodcasts. Wenn nicht gerade für eine Folge Clips gesammelt werden, brauche ich die Ablenkung von, ich weiß nicht. Also man sagt ja immer Laber-Podcasts. So, aber das klingt immer so abwertend, aber ich finde, diese Laber-Podcasts sind auch wunderbar Ablenkungen, weißt du? Und ich finde die auch sehr begeisternd, um ehrlich zu sein. Da muss man nicht so viel nachdenken über all die schrecklichen Themen, mit denen ich mich so beschäftige.
Ja, ich habe in einem Podcast, den ich aufgenommen habe, gab es eine Stunde Vorgespräch, was so entstanden ist und dann so festgestellt, so, das war jetzt Quatsch, wenn das irgendwie im Edit hinten runterfällt. Ich packe das einfach bei meinem Podcast die Sprechstunde rein. Habe ich da mal wieder Content und habe dann das Postgespräch auch noch mit dran geschnitten. Und ja, sind da so knapp 2 Stunden Podcast halt rausgefallen. Als ein Nebenprodukt. Und ja, genau. Du warst auch schon mal bei mir zu Gast, bei Sie Insider, bei mein erstes Mal Kongress. Ich glaube so bei dem ersten und zweiten Kongress, ne?
Ja, ich glaube ja. Siehst du, mein Gedächtnis lässt auch schon zu wünschen übrig.
Ist auch schon ein bisschen her, glaube ich.
Ja. Und ich versuche noch zu überwinden, dass wir dieses Jahr keinen Kongress haben werden.
Ja. Es ist ein bisschen, also da ja die Situation für alle dieselbe ist, geht's. Schlimmer ist, glaube ich, die Situation, man hat irgendwie keinen Urlaub bekommen oder kein Ticket oder kann aus irgendwelchen anderen Gründen nicht hin und das findet aber trotzdem statt und ja, muss halt mit dem leben, was man dann irgendwie auf Twitter liest sozusagen. Und
ja, das Problem ist halt, ich habe erst so richtig angefangen, wieder rauszugehen und unter Menschen zu gehen, als ich so in diese Podcast-Blase kam. Und umso näher der Termin rückt, an dem eigentlich Kongress gewesen wäre, umso mehr finde ich es furchtbar, dass er nicht ist.
Ja, mal gucken, was irgendwie da an der Erzählreise und Remote Experience bieten kann.
Das ist halt nicht dasselbe.
Ja, genau. Es ist, also ich habe auch am Remote-Podstock nicht teilgenommen, weil irgendwie es ist auch nicht dasselbe. Also man muss halt irgendwie aktiv teilnehmen, ne? Und beim Kongress kannst du dich halt einfach in die Assembly deiner Wahl, in unserem Fall halt ins Sendezentrum setzen und da Dinge an deinem Laptop tun. Und drumherum passiert aber trotzdem ein Kongress so mit allem drum und dran, mit also sehen, riechen, schmecken, hören sozusagen. die ganze Atmosphäre und so, das kann Remote nicht ersetzen. Klar, man kann sich das zu Hause irgendwie nachbilden mit Lichtern ist und halt so ein bisschen. Und aber ja, es fehlt was. Ja, mal gucken, wie die Situation so im Dezember ist. Eventuell suche ich hier den die Seabase auf, aber ja, mal schauen. Also, wenn die denn was machen.
Naja, lassen wir das Gejammer gut sein.
Ja.
Und wenden wir uns angenehmeren Themen zu. Zum Beispiel Morden in Comicfiguren.
Genau, oder laserverschießenden Helden.
Babys.
Babys, genau, ja. Und ja, also wir werden so ein bisschen die Inhalte spoilern von der Serie, die wir jetzt besprechen. Man weiß ja immer nicht, ob sich die Leute so Podcasts anhören, wenn sie die Serie schon gesehen haben oder noch nicht gesehen haben. Aber ja, wir empfehlen schon mal, die Serie doch gesehen zu haben. Ansonsten ist dann für die nächsten Minuten schon mal eine Spoilerwarnung ausgesprochen.
Ja, sehr, damit, sehr harte Spoilerwarnung, auch fürs Comic.
Genau, wenn ihr damit leben könnt, dann ja, dann jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Ja, warum habt ihr das bisher noch nicht geguckt, ey?
Genau, ja, vielleicht nicht geschafft, auch zu viel auf dem Pile of Shame, so andere Sachen.
Ja, okay,
Dark Staffel 3 habe ich auch noch nicht geguckt.
Okay, aber die Serie gibt mir gar nichts. Nach den ersten 2 Folgen bin ich da ausgestiegen.
Ja, okay. Ich konnte da sehr gut. Ich habe mir die noch für die Jetztzeit, so für Herbst, Winter aufgehoben, so für die dunkleren Tage. Dritte Staffel Chilling Adventures of Sabrina habe ich jetzt auch erst für den Podcast von knapp einem Monat geguckt.
Da muss ich noch nachbingen.
Ja, da kommt ja, kannst du ja Zeit lassen, dann kannst du gleich im Ende Dezember, im Januar die 4. Staffel gucken.
Mhm.
Und ja, es ist, wie gesagt, ja, auch schon im vergangenen Podcast gesagt, ich nutze jetzt das Wiederbeleben des Film- und Seriensprech so ein bisschen auch, um meinen Pile of Shame, was Film und Serien gucken angeht, abzuarbeiten.
Ja, die Liste wird auch immer länger, wa?
Ja. Und dann klickt man sich halt doch wieder die alten Folgen Simpsons auf Disney Plus.
Ach Gott.
Ja, oder,
die werden aber auch nie schlecht, also.
Genau, die werden nicht schlecht. Das ist, da hat man eine Weile was mal zum Gucken so. Aber gut, wir wollen heute über The Boys sprechen und die Serie kam letztes Jahr auf Amazon Prime Video. Ich weiß gar nicht, Anfang des Jahres war das, ne? Letztes Jahr?
Ich glaube, ja.
So ein bisschen so, also die und Umbrella Academy waren letztes Jahr so die beiden Highlight-Serien für mich.
Für mich auch. Und die zweite Staffel Umbrella Academy habe ich dann auch schon voll durchgeguckt.
Die habe ich noch nicht
gleich
geguckt.
Gleich als sie rauskam.
Die habe ich noch nicht geguckt. Ne? Auch noch so, ja, muss ich noch gucken.
Also deine Liste wird immer länger. Das ist beunruhigend.
Ja. mal schauen, was ich da von jetzt demnächst mal bearbeiten kann. Und hat mich ja doch völlig überrascht, weil also ich hatte auch den Comic nicht und war erstmal so, oh, Carl Urban als Besetzung, und ein paar andere noch eher unbekannte Gesichter. Ich glaube, Carl Urban ist so eigentlich der bekannteste Darsteller. Ich glaube, bei den anderen, da muss man dann schon eher mal irgendwie auf IMDb gucken. Wenn es nicht sogar First Debuts sind bei den meisten Darstellern. Und ist eine Superhelden-Serie, die als Prämisse hat, wie wäre es denn, wenn es in unserer realen Welt wirklich Superhelden gäbe? Und die meisten wären halt doch so ein bisschen arschig irgendwie. Also,
ja, muss man dazu sagen, beruht auf einem Comic, auf einer Comicserie.
Ja, genau. Und kommt, glaube ich, irgendwie aus denselben, die auch Preacher gemacht haben, oder verwechsel ich da was?
Ja. Ah. Ich glaube, ja.
Ist ein bisschen was bleibt hängen, wenn der Dominik Hammes was in der Medienkode bei Radio Nuklear erzählt. Und hatte in der ersten Staffel, wie viel? 7 Folgen? Nee, Moment, 8 Folgen. Und geht damit los, dass Huey Campbell mit seiner Freundin am Bürgersteig steht und auf einmal zerfetzt es sie in 1000 Atome und
eigentlich in eine riesen Pampe.
Ja, genau. Und man ist so, okay, guter Einstieg für eine Serie. Und es ist einfach A-Train, Flash in diesem Serienuniversum sozusagen, ein super schneller Typ, einfach durch sie durchgelaufen und so, sorry. Und
Ich muss weiter,
genau, rennt noch weiter. Und und damit beginnt die Serie und so, gut. Ich glaube, es gab auch bei der ersten Staffel schon, bei der zweiten Staffel auf jeden Fall auch sehr deutliche, zu Anfang der Folgen mal sehr deutliche Tafeln, was für Arten von Gewalt in dieser Folge jetzt zu sehen sind. Und die Tafeln sind da nicht umsonst drin. Also, ich gucke auch gerade mal bei.
Also Triggerwarnung ohne Ende.
Genau.
Also es ist schon sehr hardcore für so eine Serie. Viel Blut, viel Gewalt, viel Fluchen.
Ja, Butcher, der gespielt von...
Oh, mein absoluter Liebling.
Ja, von Carl Urban, man muss auch dran denken, die Folge hier wahrscheinlich als explicit zu taggen. Der sagt immer zu jedem Fotze, auch zu den Männern. Und das ist immer so
aber immerhin.
Wen meint er denn da jetzt? Und da ist doch gar keine Frau. Und dann irgendwann, ach so, er sagt zu allen Fotze. Okay, gut.
Ja. Jödelkant. Also ich würde es auch empfehlen, auf Englisch zu gucken. Butcher ist halt nicht sexistisch in dem Sinne. Er behandelt wirklich alle gleich.
Ja, genau. Da ist er zumindest konsequent, ja. Und ich guck mal ein bisschen. Huey Campbell gespielt von Jack Quaid, Anthony Starr als Homelander, Queen Maeve, Dominic McElliott, muss jetzt doch wirklich dann schon schauen, so, woher kennt man denn die anderen? So, eher kleinere Rollen, die jetzt wahrscheinlich durch die Serie alle etwas bekannter geworden sind. Und bei IMDb kommt die Serie mit etwas über 212.000 Bewertungen auf eine 8,7 von 10. Und die erste Staffel, also so 8er Bewertungen. Also auch ein Publikumsliebling. Und auch visuell kann sich die Serie durchaus sehen lassen. Also wenig Sachen, wo man sagt, so, ui, da sieht man, dass es nur eine Serie ist, in Anführungsstrichen. Das ist nicht der Fall. Das hat man ja manchmal bei so Sachen, dass so irgendwann kommt mal der Moment, wo man sieht, na, Budget doch nicht so doll.
Ja, aber da haben sie richtig gut investiert und das auch vernünftig gemacht.
Ja, genau. Also gerade bei Star Trek Discovery, so na, ein, zwei Folgen gab es da, wo man gesehen hat, so nicht so schönes CGI.
Ja, aber über Star Trek Discovery müssen wir jetzt hier nicht reden. Das wird auch immer enttäuschender.
Ja, genau. Deswegen habe ich ja den Podcast dazu auch eingestellt. Also nicht, weil die Serie so schlecht ist, sondern weil ich eher jetzt nicht so der Star Trek-Fan bin, sondern eher der Star Wars-Fan.
Du armer Kerl. Die letzten drei Filme waren ja auch grottig.
Und gemerkt habe, so, ja, nee, irgendwie so richtig zum Podcasten ist das nicht. Ich überlasse das mal meinen Co-Podcastern. Mhm. Die haben das dann fortgesetzt unter einem eigenen Podcast. Aber ja, zu Star Trek vs. Star Wars gibt es auch demnächst noch was auf einem meiner Kanäle. Was interessant ist an der Serie, sie haben quasi ihr eigenes Universum geschaffen. Also es gibt nicht irgendwie hier Superman und Batman oder irgendwie Wonder Woman, sondern es ist halt alles so Lookalikes sozusagen. Gute Lookalikes aber. Und gerade Homelander ist so die Mischung aus ja Superman und Captain America, ne?
Mhm. Naja, eigentlich ist es Superman, weil Captain America, ich meine, die machen ja jetzt die dritte Staffel und eine Art Captain America wird's da geben, also.
Oh. Ja, wir haben
Soldier Boy.
Ah, das okay. Drin. Ja, wir haben.
Also in dem Sinne soll Homelander schon so eine Art Superman darstellen.
Mhm.
Und allein schon der Name Homelander.
Ja.
Ist irgendwie so, hat was, ja, irgendwas Faschistisches an sich.
Ja, es ist irgendwie, Heimatländer, wenn man es hart auf Deutsch übersetzt, ja, es klingt dann schon doch sehr merkwürdig.
nicht, dass Superman jetzt besser ist oder so. Der Superman.
Genau. Ja, genau, wir haben mit A-Train haben wir unseren Flash sozusagen.
Queen Maeve ist unsere Wonder Woman.
Mhm.
Black Noir, als was würdest du den sehen?
Black Noir war der, den man nur mit Maske sieht, ne? Der auch irgendwie gar nicht spricht.
Der in Schwarz gekleidet ist.
Also vom Kostüm her erinnert er natürlich an einen der Rivalen aus The Flash. Ich komme gerade auf seinen Namen nicht. Reverse Flash unter anderem, glaube ich. Gibt es bestimmt auch ein Pendant. Bin da jetzt auch nicht so firm bei den ganzen DC Marvel Comics.
Hat irgendwie was von Black Panther.
Ja, stimmt. Ja, so ein bisschen Black Panther mäßig so.
Also aber vom Kostüm her, aber so,
vom
so als
Kostüm
so
her.
Als Heldenfigur natürlich überhaupt nicht.
Genau. Er ist ja der Assassin in der Serie so ein bisschen, ne? Irgendwie.
Dann Translucent.
Genau.
Den wir leider Gottes schon sehr, sehr früh in der Serie verlieren.
Genau. Und den
auf
wir.
Auf eine sehr schöne Art und Weise.
Ja, und den wir, Achtung, auch nicht oft sehen. Und wir haben hier einen unsichtbaren Superhelden bei den. DC oder Marvel, mir fällt spontan nichts ein. Mir fallen nur wie hieß die Animationsfilme hier? The Incredibles.
Ja, und dann gibt's natürlich noch diese alte Geschichte von, also das wurde ja auch in Büchern verfasst, vom unsichtbaren Mann. Da gab's ja auch Filme zu und sowas. Es hat eher was von Horrorfilmcharakter als von Superheld.
Ja, genau, bei Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gab's ja auch einen Unsichtbaren.
Ja, stimmt.
Dann haben wir mit, wir haben einen Aquaman-Verschnitt.
The Deep?
Genau.
Der tut mir fast ein bisschen leid.
Ja, der ist
so.
Ja, genau, man denkt so zu Anfang, also man ist ein bisschen so, ja, ist schon ein bisschen artig, aber eigentlich auch so ein bisschen die arme Wurst.
Ich meine, in der Szene, in der er praktisch von seinem Fan vergewaltigt war, ist auch.
Ja, wir haben noch Starlight.
Mhm.
Die, ja, Mischung aus Wonder Woman und Flash ist, ne? Also spielt mit Elektrik.
Nee, sie ist ja nicht schnell. Also sie ist sehr stark und sie hat diese Lichtenergiekräfte.
Ja, genau. Also, ja. Braucht aber Elektrizität in ihrer Umgebung, um die einsetzen zu können.
Ja, darauf bin ich übrigens erst nach der zweiten Staffel durch einen Fan-Kommentar gestoßen, dass das zusammenhängt. Das habe ich, ich habe das lange, lange nicht kapiert, was das, also woher ihre Kraft kommt.
Mhm, ja, ich glaube, es wurde auch erst in der zweiten Staffel so richtig so klar und genau. Ach genau, jetzt ist mir hier noch ein zumindest ein Superhelden-Seriengesicht haben wir, nämlich die Becker spielt. Chantel Van Santen, die kennt man als Polizistin aus The Flash. Unter anderem, ich sehe gerade, Final Destination 4 hat sie mitgespielt und in der Shooter-Serie oder, wie es noch erinnert, One Tree Hill, da hat sie auch mal mitgespielt und For All Mankind, das sehe ich auch gerade. Stimmt. Ja, dann in der zweiten Staffel kommt noch als Charakter hinzu Stormfront. Gespielt von, ist das die? Sieht anders aus auf dem Bild hier, was ich in IMDb sehe. Ja, das ist aber, doch, ja, Aya Cash. Und die, ja, perfekt für die Rolle gecastet ist.
Ja, oder sie ist einfach nur super im Hineinversetzen zu Nazis.
Und ja, so die weibliche Inkarnation vom Homelander ist, kann man das so sagen?
Ja, definitiv.
Ja,
ne? Nur noch härter.
Ja, genau. Und ja. Wir haben also durchaus ein relativ ausgewogenes Panel aus irgendwie männlichen und weiblichen Figuren, was schon mal sehr erfreulich ist. Und ja, auch, ja, würdest du sagen, starken Frauenfiguren?
Naja, da das alles irgendwie Superhelden sind.
Also, ja, denn das, also jetzt stark im Sinne vom Charakter her, so.
Also ich finde The Female ganz toll. Starlight konnte ich am Anfang nicht leiden, aber die wächst mir auch zunehmend ans Herz.
Mhm.
Und sonst gibt es ja nicht viele Frauen. Also ich, Stormfront an sich kann man ja nicht mögen wollen. Also die Figur, also vom Charakter her absolut abzulehnen. Mhm. Aber die Figur, die sie spielt, ist halt auch sehr ansprechend. So nach dem Motto, also sie weiß schon, was sie will und setzt das voll durch und ist super manipulativ. Also sie hat nicht nur ihre Superkräfte, sondern sie kommt auch mit allen möglichen Shit durch und gleichzeitig spielt sie halt diese progressive, faschistoide Frau. Ja. Also da kommt so viel zusammen, ne? Also diese Influencer-Superheldin, die ihre Leute wirklich
die ganze
auf so eine Art und Weise manipuliert, bis jemand amok läuft.
Ja, in ihrer ersten Szene mit dem Smartphone gerade in der Hand und irgendwie Instagram-Livestream macht und so.
Also ich fand mich davon voll angesprochen. So nach dem Motto, oh ja, dich hasse ich jetzt schon. Ja, aber gut, die Charaktere der Frauen sind alle richtig gut. Selbst wenn sie böse sind, sind sie gut. Also auch so nicht irgendwie aufgesetzt, sondern du kannst ihre Motivation und alles richtig gut nachvollziehen. Das haben sie gut gemacht. Also nicht nach dem Motto, hier haben wir halt die Frau, die ist super progressiv und weil sie eine Frau ist, sondern halt mit Hintergrundmotivation und Story, die du auch nachvollziehen kannst.
Genau.
Also nichts Aufgesetztes, wo du dir denkst, titsch mich doch ein bisschen noch mehr mit der Nase vorneweg rein, ja? So, dass du es voll lässig findest, sondern genau das Gegenteil. Und das finde ich gut daran.
Mhm. Ja, in der ersten Staffel haben wir Huey Campbell, der sich Carl Urban anschließt und seinen
Butcher.
Butcher, genau, Butcher anschließt und seiner Truppe. die auch wunderschönes Zusammenspiel sind von so drei Typen, die sich irgendwie eigentlich gefühlt nicht mögen können, aber irgendwie doch irgendwie miteinander rumhängen und so.
Schicksalsgemeinschaft.
Und es geht dann so ein bisschen darum, irgendwie ja, der Öffentlichkeit klarzumachen, hier, eure tollen Superhelden, das sind nicht so die Glanzfiguren, für die ihr sie haltet, die sind eigentlich alle doch ziemlich scheiße. Und währenddessen stellen irgendwie Leute fest, A-Train pumpt sich irgendwie mit Drogen voll. Und dann, und ich stelle jetzt wirklich Spoilerwarnung, stellt sich raus, das Ding, mit dem sich A-Train vollpumpt, das Compound V, ist das Zeug, durch die Menschen überhaupt erst zu den Figuren werden, die sie sind.
Ja, vielleicht da ein paar Hintergrundinfos, weil wir sind da in einer Welt, in einem Universum, in dem Superhelden von einer Firma vermarktet werden.
Genau, ja.
Und die Firma entscheidet, wo die zum Einsatz kommen. Und das Lustige oder Tragische dabei ist, diese Superhelden sind eigentlich nicht dazu da, irgendwie Verbrechen zu bekämpfen, sondern Gewinn für die Firma zu generieren. Mhm. Weswegen alles irgendwie auf Image und Kampagne gedrillt ist.
Genau.
Und nichts wirklich mit Verbrechensbekämpfung zu tun hat, was ja Starlight relativ früh merkt. Die will was Gutes tun und kommt dann in diese Realität, in der es nur um Geld geht. Und da nimmt dann ihr Idealismus ziemlich schnell ab, bis in der zweiten Staffel sie sogar einen Mord begeht. Also sehr tragisch eigentlich. Aber dazu kommen wir ja noch. Ja, und dieses Compound V wird von dieser Firma hergestellt. Die erzählt allen, dass Menschen so geboren werden, machen da so noch so eine christliche Erzählung drumherum, also Gott hat sie auserwählt.
Genau, ja. Kommt der starke Verbundenheit mit der Religion in den USA zutage. Und ja, genau.
Also ich würde ja gerne wissen, gibt es auch Superhelden außerhalb der USA? Hat diese Firma auch Helden sozusagen in Großbritannien oder Frankreich erschaffen? Das wäre ja mal interessant zu wissen. Oder sind die nur in den USA ansässig und produzieren die nur da Superhelden?
Ja, das kommt, glaube ich, bisher nicht so richtig durch, ne?
Nee, aber also es wird angedeutet, weil in der ersten Folge der zweiten Staffel redet ja der Chef dieser Firma mit dem Verteidigungsministerium und der sagt, also wir wollen eigentlich, dass das Compound V unter höchster Geheimhaltungsstufe ist, da darf nur der Präsident drauf zugreifen. Oder wollen sie, dass die Chinesen rausfinden, wie Superhelden gemacht werden und die ihre eigenen herstellen? Also könnte gut sein, dass nur die USA da über Superhelden verfügen.
Ja, ist auch ein bisschen komisch, ne? Irgendwie, ja, sind Gott geschaffen, aber nur in den USA. So,
Na, Gott liebt nur die USA.
Ja, genau.
Insoweit sehr nachvollziehbar.
Ja, also es ist natürlich auch sehr viel USA-Kritik drin.
Gott liebt übrigens auch nur 99% der weißen Bevölkerung.
Ja, genau, natürlich.
Weißen männlichen Bevölkerung.
Ja, genau, wir haben also nur A-Train, ne? Irgendwie A-Train.
Also wir haben sehr wenig, Frauen, die Compound V bekommen haben. Und wir haben praktisch keine dunkelhäutigen Menschen in diesem Superhelden-Kosmos, weil die Firma aussucht, wer das Compound wie bekommt und das sind zu 99% weiße Männer. Und ja, A-Train ist da eine Besonderheit.
Ja, genau.
Als schwarzer Flash.
Genau. Und dann gibt es innerhalb der Firma nochmal die Seven. Also die sieben, großen Figuren sozusagen, ne?
Ja, die Top-Superhelden.
Die Top-Superhelden, genau. Die so die A-Liga darstellen und ja, wenn du da drin bist, hast du es geschafft sozusagen.
Da verdienst du Milliarden.
Ja, und ich habe auf Twitter mal so ein bisschen rumgefragt, so Und da schrieb dann jemand, dass er die zweite Staffel sehr gut fand, vor allem, weil die auch politisch ist.
Mhm.
Und ja, das merkt man, also wenn sich Historiker mal irgendwann diese Serie unter anderem vornehmen, dann werden sie feststellen, dass die zweite Staffel der Serie das aktuelle politische Geschehen auf der Welt gerade widerspiegeln. Das kann
ja, was nimmst du denn von der politischen Botschaft mit?
Na, wir haben ja so ein bisschen das, dieses, ich muss mich mal ein bisschen eindehnen und so. dieses, ja, ich nenn's mal konservative, rechte Spektrum, für sich gewinnen. Also es kommt ja so ein bisschen, geht ja auch um Rassismus dann in der zweiten Staffel.
Naja, Rassismus. Also wir haben eine Figur, die ist aus der Nazi-Zeit.
Ja, genau. Das werden wir dann erst später.
Noch ein bisschen schärfer.
Ja, genau.
Also so in Richtung Ausmerzen von bestimmten Bevölkerungsteilen.
Genau, aber wir waren jetzt in der zweiten Staffel, war es nochmal irgendwie so, wir wollen keine ausländischen Soups oder irgendwie sowas.
Ja.
Also Soups ist die Bezeichnung für Superhelden in dieser Welt. Und da wird halt, was halt so hochpolitisiert und ja, Homelander und Stormfront machen da zusammen Stimmung und das ist so dieses, ja, musste sehr an so AfD oder sogenannte Querdenker-Demos denken in den letzten Monaten, das hätte man auch, ja, Aufnahmen davon 1:1 wahrscheinlich da reinsetzen können.
Ja, und auf der anderen Seite haben wir halt diese Demos von dieser AOC-ähnlichen Figur. Wie heißt sie mit Vornamen? Ich weiß, dass sie Newman heißt. Die ist Abgeordnete und die macht Demos so nach dem Motto, also hier Ward, das ist die Firma, kontrolliert
Victoria.
Hier alles Mögliche. Victoria Newman. Der Nachname? Jetzt komme ich durcheinander. Gehe ich ganz langsam vor. Also Victoria Newman ist Abgeordnete im Repräsentantenhaus, soweit ich das noch weiß. Und die organisiert Demos gegen Ward, weil die so Hinterzimmer-Deals machen und weil diese Firma so viel Macht hat. Also dieses Monopol, auch was die Superhelden angeht und keiner kontrolliert sie.
Mhm.
Und sammelt da auch eine sehr große Anhängerschaft.
Mhm.
Und sie beruht, glaube ich, auf dieser Figur Vic the Reap. Also im Comic gibt es Victor Newman.
Okay.
Der ist Vizepräsident und im Gehirn völlig hohl. Also ich meine wirklich völlig hohl. Der hat keine eigenen Gedanken. Und der wird insgeheim kontrolliert von Ward. Und insofern fand ich, also ich bin tatsächlich nicht bis Ende der Staffel 2 darauf gekommen, dass Victoria Newman und Vic Newman irgendwie was miteinander zu tun haben könnten.
Mhm.
Aber am Ende der zweiten Staffel, als die Guten sozusagen gesiegt haben, unter anderem von Newman, kommt dann tatsächlich die Szene, dass sie unter anderem für den Senat jetzt antritt und höhere Ämter noch beansprucht. Und so wie das verläuft, ist ja, man denkt ja die ganze Zeit, sie ist die Gute. Also sie ist die Progressive und sie will die Macht der Konzerne eindämmen und sowas alles. Und dann kommt im Nachhinein raus, sie hat die Köpfe von Leuten explodieren lassen.
Genau.
Die unter anderem gegen Ward ausgesagt hätten.
Genau, es gibt mehrere Szenen, wo Leuten urplötzlich der Kopf platzt. Also auch wirklich.
Also super, wortwörtlich,
super
der Kopf
brutal.
Explodiert.
Ja, genau.
Das Hirn fliegt überall in die Gegend drum.
Und an der Stelle auch nochmal doch noch zwei Namen reinzuwerfen. Ein sehr großer natürlich. Giancarlo Esposito, der hier Stan Edgar spielt in der zweiten Staffel. Und ich glaube, der neue Chef von Ward ist, wenn ich das dich auf der Uhr habe. Wir haben noch Jennifer Esposito als Polizistin. Und Simon Peck als Hugh Campbell. Muss ich gerade mal gucken, wo haben wir denn Simon Peck gesehen? Okay, das war in der ersten Staffel. Okay, jetzt auch gerade gar nicht mehr auf dem Schirm.
War das nicht der Vater von Yui?
Ich glaube ja.
Weil die Comics, da spielt, also der Autor der Comics und der Zeichner haben die Figur Yui Campbell, also die Hauptfigur von unserer Serie, neben Butcher, auf Simon Pegg beruhen lassen, auch vom Aussehen her. Und deswegen fand ich es auch ganz schön, dass Simon Pegg sozusagen diese Nebenrolle vom Vater von Yui bekommen hat. Weil Yui selber konnte er in der Serie leider nicht spielen.
Stimmt, irgendwas, genau, ich kann mich an irgendwas erinnern.
Aber wenn man sich die Comics ansieht, dann sieht man ganz genau, das ist eigentlich Simon Pegg.
Was der Hammes auch erzählt hat, ja, ich erinnere mich an irgendwas. Ja, genau, und ja, zweite Staffel, wie gesagt, setzt dann die Geschichte fort, und erste Staffel endet aber dann damit, dass Homelander rauskriegt, dass er einen Sohn hat, der den er ja scheinbar mit der Frau von Butcher gezeugt hat.
Und er hat sie vergewaltigt.
Ja, genau. Und eigentlich war die Geschichte, ja, sie ist tot oder verschwunden. Und also auch Butcher wusste nicht, was nur mit ihr ist, und hat noch daran geglaubt, dass sie lebt, und wollte sie mal finden. Und ja, insgesamt, insgeheim hat sie aber, war sie am Leben, hat mit ihrem Sohn versteckt gelebt. Wir dann in der zweiten Staffel auch erfahren, in so einer ja Art Fake-Siedlung irgendwie, also alle drumherum da gehören dann zu dieser Verschwörung mit dazu. Homelander findet das raus, findet das nicht so toll und tötet dann einfach mal seine, jetzt seine Mutter, ja, ne?
Nee, seine Supervisorin.
Ah, ja, seine Supervisorin.
Sie war so eine Art PR-Lady.
Seine, ja, Ziehmutter, wenn man so will, oder also gefühlt irgendwie, ne?
Ja, aber das ist, wird umso perverser, wenn du an die Milchsache denkst.
Und auch in einer relativ brutalen Szene. gab auch vor, also die auch eine der krasseren Szenen ist, wo Homelander mit Queen Maeve im Flugzeug ist. Und nach dem Motto, ja, wir könnten ja irgendwie das Flugzeug am Absturz hindern. Und Homelander so, ja, nee, ach, habe ich gerade keine Lust. Und haut einfach ab.
Ja, wir kennen das ja aus Comics. Also Superman fängt dann das Flugzeug ab und landet es sicher auf der Erde. Aber Homelander sagt auch, so funktioniert Physik nicht. Ja?
Ja.
Also es kann gut sein, dass es physisch gar nicht möglich ist, für ihn das Flugzeug anzuhalten, ohne dass es so und so zerbricht. Also da müsste uns vielleicht jemand von Min korrekt erklären, ob das möglich ist oder nicht.
Ja, genau. Ja.
Oder ob er einfach nur keinen Bock hatte.
Genau, also aber tatsächlich auch spannend, dass man da so ein bisschen so das reinbringt, ne? So dieses so, Gegebenheiten von Physik nicht völlig ignorieren, sondern halt sagen, ja, das ist schwierig, das geht nicht. Und ja.
Ja, das wäre alles nicht nötig gewesen, wenn er nicht die Piloten mit seinen Laseraugen gelasert hätte.
Genau.
Also, das ist ja auch so eine Botschaft von dieser Serie. Wir haben da absolute Amateure, was Sicherheit angeht, also was Polizei und Soldatenarbeit auch angeht. Also, man kann ja, es gibt ja so viel Kritik auch an Polizei und Bundeswehr zum Beispiel, die durchaus nachvollziehbar ist, aber diese Leute werden halt ausgebildet. Unter anderem, um verantwortungsbewusst mit Waffen umzugehen, ja. Und dann hast du solche Leute wie Homelander und Queen Maeve, die mit Superkräften ohne Ende ausgestattet sind, die fliegen können, die Laseraugen haben und die die ganze Welt retten könnten, aber mit den Kräften nicht umgehen können. Jedenfalls nicht so, wie es notwendig wäre, um Katastrophen wirklich aktiv und effektiv zu verhindern. Und das ist ja eigentlich auch hauptsächlich die Botschaft der ersten Staffel, dass du tatsächlich diese Arbeit den Profis überlassen solltest und nicht irgendwelche Amateure da reinschicken darfst. Und vor allem nicht, dass du es Firmen überlassen darfst, diese Menschen sozusagen in ihrer Macht zu behalten. Und dass Superhelden in der realen Welt einfach mal Arschlöcher werden, weil sie gottähnliche Kräfte haben und keiner sie aufhalten könnte. Also keiner kann ja diese Leute zur Verantwortung ziehen. Also was ist, wenn sich rausstellt, dass Homelander ein soziopathischer Massenmörder ist, was er ja tatsächlich ist. Wer verhaftet ihn? Wer stellt ihn vor Gericht? Wer sperrt ihn ein? Und welches Gefängnis könnte ihn halten?
Ja, genau. Genau, das ist auch das in der zweiten Staffel, wo dann rauskommt, so, ja, Ward hat da Scheiße gebaut und die Superhelden existieren nur durch Compound V und genau, dann soll es da zu einem Prozess kommen und übrigens Huey Campbell, gespielt von Jack Quaid, der Sohn von Dennis Quaid und Meg Ryan.
Ja, ehrlich?
Ja.
Boah.
Ich hab den Namen gerade nochmal gelesen, war so, ist das der Sohn von Dennis Quaid? Und geguckt, ja, tatsächlich.
Große Fußstapfen.
Ja.
Aber die Figur spielt er gut.
Ja, er spielt wirklich diesen, ja, es ist so,
ja. Loser-Kämpfer. Also er verliert andauernd, aber steht immer wieder auf und versucht trotzdem Gutes zu tun.
So ein Stehaufmännchen. Das ist fast niedlich. Ja. Und verliebt sich ja auch in Starlight.
Ich liebe seinen Musikgeschmack.
Ja, und auch zu einem Zeitpunkt, wo er noch gar nicht weiß, dass sie, er verliebt sich nicht in Starlight, sondern in
Annie.
Annie, genau.
Also ihre Deckname sozusagen.
Ja, genau.
Also ihr realer Name, bevor alle wissen, dass sie Starlight ist.
Genau, und kriegt dann auch erst später raus, dass sie Starlight ist. Und wie gesagt, die Serie spielt der mischt sehr viel schöne Dinge zusammen und es kommt bisher beim Publikum sehr gut an. Es macht einfach auch Spaß zu gucken. Es gibt immer wieder Szenen, wo man denkt so, oh, okay, also Stichwort Baby mit Gläseraugen. oder die Szene, wo man erst so denkt so, oh, nein, hat er jetzt nicht wirklich gemacht und dann feststellt, ach nee, war nur ein Tagtraum. Wo Homelander irgendwie vor versammelter Masse irgendwie die alle weglasert.
Oh ja. Da war ich auch ein bisschen geschockt und hätte gedacht, machen die das?
Genau. Ich so, what? Was machen sie jetzt? Und dann, er hat gerade nur, er war nur Gedanken versunken, okay. hab ich dann auch.
Also, Homelander will ja von aller Welt geliebt werden. Und wenn er sowas. Oh, Entschuldigung.
Das klingelt.
Ich muss mal kurz.
Ja.
An die Tür.
Ja, bis gleich.
Herein. Okay, bin wieder da. Okay, also Homelander will ja von allen geliebt werden und das Einzige, was ihn davon zurückhält, so einen öffentlichen Massenmord zu begehen mit seinen Laseraugen, ist die Tatsache, dass niemand ihn mehr lieben würde, sondern ihn alle irgendwie hassen und fürchten würden.
Also nicht nur ein Arsch, sondern hat auch Ego-Probleme.
Ja, er ist halt ein Soziopath.
Ja.
Also die Sache ist ja auch, er wurde ja als Kind in absoluter Isolation, ohne menschlichen Kontakt großgezogen. Und wenn er menschlichen Kontakt hatte, ging das negativ aus. Also.
Ja.
Er ist ein super Riesenarschloch, super gefährlich und gleichzeitig tut er einem fast leid. Weil er ist halt das Produkt von Wort.
Ja, und gibt ja auch die Szenen, wo er im Schoß von Madeline Stillwell liegt.
Seine Mutter-Liebhaberin-Figur.
Ja.
Deren Muttermilch ertrinkt.
Ja.
Also, der ist wirklich schwer gestört.
Und dann in der zweiten Staffel sieht man, dass er ein Fläschchen davon aufgehoben hat. Und erst so mit der Zunge so ein bisschen so und dann das ganze Ding auf einmal austrinkt.
Ja,
Wieso, als wäre er völlig verdurstet wäre. So.
Also er hat irgendwie eine Obsession mit Milch, so generell. Auch als er bei Becker zu Hause ist, trinkt er dann Milch aus dem Kühlschrank.
stimmt.
Direkt aus dem Karton, was so und so super eklig ist. Ja, es gibt Gläser, Leute. So. Und dann hat er, also dann, es gibt da so einen Formwandler.
Ja, genau.
Der muss sich dann in Stillwell verwandeln und zudem fliegt er dann regelmäßig, bis er ihn umbringt. Und mit dem hat er auch eine Affäre. Also, ja. Es ist super schräg.
Ja. Finde ich auch da, das finde ich schön als Detail, dass es für den Formwandler super anstrengend ist, diese Form über längere Zeit hinzuhalten. Mhm. Und das zu sehr komischen Szenen kommt, wenn er dann Schwierigkeiten hat, die Form zu halten.
Ja, weil der Formwandler ein kleiner, dicker Mann ist.
Ja, genau. Und das ist auch sehr absurd. Aber also muss man wirklich sagen, Anthony Starr, der den Homelander spielt, der ist super gecastet dafür. Also der hat genau das richtige Gesicht und auch die Augen dafür, ne? Also da, ich weiß nicht, ob sie ihm noch irgendwas ins Gesicht gepackt haben, dass es immer so aussieht, wenn er gerade irgendwo auf irgendwas rumkaut immer. so der neben den Mundwinkeln immer so, die sind so. Sieht ja immer so ein komisches Gesicht, ne?
Mhm.
Aber ja, ist wirklich so die, ja.
Also die ersten Szenen der Serie, also in der ersten Folge, sind ja so typisch Superhelden-Serie-Film.
Mhm.
Also Queen Maeve und Homelander retten die Bevölkerung vor bösen Gangstern.
Mhm.
Und da hast du Homelander und denkst du dir, ja, das ist wie ein Superheld, ja. So, mhm. Also so ungefähr wäre halt Superman auch. Und wenn du den Comic nicht kennst, dann muss das ein schwerer Schock für dich sein, dass du nachpasst.
Ja, mir ging es zumindest, dass ich schon relativ schnell gesehen habe, du bist nicht ganz sauber, Junge. Das sieht man dir an. Sorry.
Ja, mein Problem war, ich kannte halt schon die Comics.
Mhm.
Und wann ist es dir aufgefallen?
Was?
Also was war für dich so ausschlaggebend, wo du denkst, du bist nicht ganz richtig im Kopf?
Ich war so die ganze Erscheinung so einfach, so die Gesamterscheinung von ihm.
Na, wegen dem Fahne und dem ganzen Zeug?
Ja, das Gesicht auch und diese krass blonde Frisur und so und
Ja, aber anders ist ja Superman auch nicht. Du hast jetzt halt eine Übersetzung in das reale Leben.
Ja.
Also hättest du zum Beispiel, ich meine, wir haben doch auch Superheldenfilme. Von Superman und Batman. Und da frage ich mich halt, warum kommt uns das nicht so seltsam vor wie dieser Homelander? Weil im Prinzip ist es ja genau dasselbe.
Ja. Das hätte schon ein bisschen länger, als ich die erste Staffel geguckt habe. Weiß ich gar nicht mehr. Wann so die erste Szene kommt, wo man so merken könnte, komisch. Nee, also eigentlich vom gesamten Erscheinungsbild her ist er so, so eine Menschenkenntnis sagt mir, dem sollte man vielleicht irgendwie besser nicht trauen. Ja, wir haben noch, neben den, bei unseren Freunden von Butcher oder seine Truppe, da gibt's ja noch, wie heißt der, Mother's Milk?
Ja.
Frangie und, wie heißt sie?
The Female of the Race.
Ah.
Also einfach nur The Female. Im Comic heißt sie The Female of the Race.
Ja.
Also die Frau der Rasse könnte man so übersetzen, aber so generell die Frau der Menschheit.
Mhm.
So ist es, glaube ich, gemeint. Als absolute Vertretung von Frauen so generell.
Ja. Und dann haben wir ja noch einen relativ prominenten Gastauftritt. Oder ich sehe gerade noch einen Namen. Also zum einen Haley Joel Osment. Wo viele gedacht haben, den kenne ich doch. Ach, das ist der. Das ist der kleine Junge aus AI. Oder The Sixth Sense.
Ja, da war ich ein bisschen geschockt. Aber umso lustiger ist ja, in der Serie spielt er kurzzeitig diese Figur, die nachher auch getötet wird, diesmal vom Butcher.
Mhm.
der ein Kinderstar war und als Erwachsener wenig Erfolg hat.
Mhm. Ja.
Und das spiegelt ein wenig die Karriere wieder, oder?
Ja, ja, ich glaube auch, ja. Dann sehe ich auch Billy Zane, war auch als er selbst in 2 Folgen wohl dabei. Den kennt man vielleicht aus Titanic. Und bin ich gerade noch, worüber man noch reden könnte, was noch so Erwähnenswertes gibt.
Es gibt dann noch diesen Kult in der 2. Staffel.
Hm.
Diese religiöse Sekte.
Stimmt, ja.
Aber das trifft dann auch ganz gut diese Erzählung vom modernen Amerika. Da verbinden die irgendwie Selbstverbesserung mit Superhelden-Werbe-Ikonen. Also es hat sowas von wie heißt die Sekte da, wo die Hollywood-Stars drin sind? Irgendwas mit S.
Tom Cruise war ja da auch drin.
Tom Cruise ist da drin, ja.
Scientology.
Scientology, genau. Und so eine Sekte gibt es dann halt auch.
Mhm. Welche Staffel gefiel dir besser, die erste oder die zweite?
Das kann ich gar nicht sagen. Also mir gefiel die erste besser, aber die zweite war auch nicht schlecht. Also die sind halt auf ihre jeweilige Art und Weise sehr, sehr gut. Hm. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit den Comics und von den Comics weiß ich das halt extremst ab. Aber ich finde auch, also im Vergleich zu den Comics haben sie den Inhalt viel, viel besser gemacht. Also man denkt ja immer, also man kann so Comics nicht wirklich in gute Filme oder Serien umsetzen.
Mhm.
Und oft stimmt das auch. Aber wenn du halt den Inhalt auch ein bisschen veränderst, dann wird das schon ziemlich gut. Also dieser Dreh, dass Butchers Frau nicht tot ist, den habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ja. Also das hat mich ein bisschen geflasht, weil ich immer noch die Comics im Hintergrund hatte, wo sie halt tot war. Ich habe gedacht, Homelander hat die halt umgebracht irgendwie und das kommt schon noch raus.
Ja.
Und dann kam halt ein ganz anderer Dreh. Und in der 2. Staffel kommt halt raus, dass ihr Sohn sie tötet, was dann wiederum die Comics im Großen und Ganzen erfüllt, weil da ist sie dann auch durch das Kind getötet worden. Auf eine sehr brutalere Art und Weise. Und also diese Story-Erzählung haben sie viel, viel besser gemacht. Also haben das Original sozusagen genommen und das noch ein bisschen Feintuning betrieben. Insoweit ist es schon gut geworden. Und dann, ich fand ja auch das Ende der 2. Staffel so toll, weil ich permanent diese Newman vor Augen hatte und ich konnte sie nicht ausstehen.
Ja.
Diese super perfekte, progressive Kämpferin für das Gute, die sich dann rausstellt als noch, also fast genauso krass wie die Stormfront. Da dachte ich mir, ha, ich wusste es. Die war zu perfekt, ja?
Ja.
Solche Menschen gibt es nicht. Ich hatte recht. Die ist genauso creepy, wie das Menschen den Kopf explodieren.
Ja, genau. Ja, das war dann auch so, also habe auch so gerätselt, okay, wer ist da, der da die Köpfe springen lässt, sprengt, und dann, ja, scheint es sie zu sein. Fand ein bisschen schade, dass Giancarlo Esposito keine größere Rolle irgendwie in der 2. Staffel hatte.
Mhm. Ja, das wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig geworden mit dem Nazi.
Ja.
Also die Figur hatte ja dann ein paar Probleme mit Stormfront aufgrund der Tatsache, dass er schwarz war und sie ein Nazi. Und damit er eine größere Rolle kriegt, wäre wohl notwendig gewesen, dass sie nicht da ist. Also besteht Hoffnung auf Staffel 3.
Mhm,
dass
genau.
Er da wieder mehr im Augenschein ist.
Ja. oder war halt etwas involvierter in den Dreharbeiten zur zweiten Staffel The Mandalorian.
Das könnte natürlich auch sein.
Ich glaube, die waren.
Aber es wird, also inhaltlich lässt sich das auch erklären, ja, dass er nicht so viel Aufmerksamkeit hatte, weil wie sollst du den schwarzen Chef mit dem Nazi in einen Raum setzen?
Ja, aber ja, ihre Auflösung oder die Auflösung fand ich auch sehr schön, dass sie eine der ersten Supes ist und ja, nicht altert und auch sonst unverwundbar scheint. Und
ja, glaubst du, sie ist tot?
Gute Frage.
Weil, also das, wieder Spoiler-Alarm. Also in der letzten Folge wird sie halt gelasert von Homelanders Sohn. Da fehlt ihr ein Auge, sie ist super verbrannt, also wirklich irgendwie von Kopf bis Fuß.
Ja, ganz, ganz tolle Star Wars-Referenz übrigens.
Ja.
Episode 3.
So ungefähr sah Anakin Skywalker nach seiner Begegnung mit der Lava aus.
Genau. Ich glaube, das war Absicht.
Und sie redet dann Deutsch. Also sie scheint auch völlig verwirrt zu sein. Und wir sehen halt aber nicht, dass sie stirbt. Sondern sie bleibt da auf dem Boden liegen und dann ist das praktisch das Ende dieses Konflikts. Dann löst sich das alles in Wohlgefallen auf. Wort erklärt sich, erklärt, dass das alles Stormfront war, die bösen Sachen, die da passiert sind. Und dass Wort damit nichts zu tun hatte und sie wussten nichts von ihrer Vergangenheit und so weiter und so fort. Und wir wissen halt nicht, ob sie an den Verletzungen gestorben ist oder nicht.
Ja, ja, und oft ist es so, dass in Filmen und Serien der Tod nicht onscreen war, dann lebt der Charakter mit hoher Wahrscheinlichkeit noch.
Ja. Was mir ein bisschen Angst macht, dann kann sie als Darth Vader-eske Figur wiederkommen.
Das wäre cool. Gucken wir, ob sie da was machen. Ja, es gab ja auch im Star Wars-Universum, hat wir letztes Jahr bei unserem Star Wars-Podcast mit Ralf Stockmann festgestellt, so Charaktere, die in Star Wars in den Abgrund stürzen, und ihren Tod war nicht offen zu sehen, dann haben sie überlebt. Also Darth Maul kam wieder, der Imperator kam wieder, okay, als Klon.
Ja, das, ich ignoriere die drei Filme, die sind Bullshit.
im letzten Star Wars Spiel stürzt eine Figur oder wird in einen Abgrund gestoßen und taucht dann nochmals Retter auf sozusagen. Und ja, also totgeglaubte Charaktere kommen oft wieder. Und
also das sagt uns, wir können alle von einer Klippe stürzen und es wird nichts passieren.
Schwierig. Man darf nicht hingucken oder so. Oder wenn, ne, nach dem Motto, wenn ein Baum im Wald fällt und keiner hat ihn fallen hören, ist er dann wirklich gefallen. Nach dem Motto. Also es gab auch in einer The Clone Wars Folge, Star Wars The Clone Wars Folge, ist eine Figur die Klippe hinuntergestürzt und also hing irgendwie an der Klippe, wurde von jemand festgehalten und konnte sich nicht länger festhalten oder so.
Ahsoka hat versucht, jemanden mit Force, also mit der Macht zu retten.
Ja, genau.
Und sie hat sie nicht ganz zu greifen bekommen, wurde abgelenkt, ja, und dann stürzte sie in die Tiefe.
Ja,
aber
genau,
die Gesichter der Figuren sollten uns zeigen, dass da Matsch ist am Boden.
Genau, also dass sie offenbar auch tot ist, genau, das war sozusagen Ende der Ausnahmeszenen, ja.
Also sie zeigen halt in Trickfilmfiguren, also in Trickfilmserien nicht gerne tote Menschen.
Ja, ja.
Weil es ist ja für Kinder.
Genau, so Clone Wars ist ja unter anderem doch eher für Kinder, ja.
Obwohl man natürlich auf anderes schließen könnte.
Ja, ja, ja. Nee, aber also das ursprüngliche Hauptpublikum waren ja doch eher die jüngere Zielgruppe.
Ja.
Und ja, ich sehe, du bist da firm drin.
Ja, ich mag halt die Clone Wars Zeichentrickserie. Ich mag nur nicht die Filme.
Animationsserie, meinst du? Zeichentrickserie war die andere. Die waren die nur Clone Wars.
Ja, die Animationsserie, ja. Ich mag ja auch Ahsoka, so als Figur.
Ja. Auch lange,
ich finde das alles sehr, sehr tragisch mit dem Lehrling von Anakin Skywalker. Ich mochte diese Dynamik zwischen den beiden.
Ich fand die siebte Staffel sehr gut.
Die habe ich noch nicht so richtig geguckt.
Die muss gucken. Sie machen, gehen sehr gut damit um, dass sie, also dass quasi, dass ja irgendwie ein Übergang zu Episode 3 stattfinden muss und ja, schließen quasi die Lücke, die die Serie in Episode 3 quasi postum hinterlassen hat, so dieses so, es gab da eigentlich noch Geschichten dazwischen und diesen Lehrling und so und davon merkt man ja in Episode 3 nichts. Das haben sie sehr gut kaschiert und auch von der Stimmung her sehr toll. Die letzten Folgen fangen alle mit dem alten Lucasfilm-Logo an. Das ist schon 100 Punkte für den Kandidaten, super.
Ja, freust du dich schon auf die nächste Folge von The Mandalorian, wo sie auftaucht?
Angeblich auftaucht, ja. Ich habe Folge 3 noch nicht geguckt.
Da taucht eine alte Bekannte aus den Clone Wars.
Ah, ja, auf. Ja. Ja, gab's ja viel, gibt ja viel Gerüchte, wer da alles so drin vorkommen soll.
Also diese alte Bekannte schickt ihn, den Mandalorian, dann zu einem Planeten, wo er auf Ahsoka treffen soll.
Ah, okay.
Also sie, die Figur, benennt dann Ahsoka auch direkt. Also ich nehme ganz stark an, dass wir Ahsoka in der nächsten Folge sehen.
Ja, ich hoffe doch.
Und das erste Mal in real life.
Soll ja gespielt werden von Rosario Dawson, ne?
Das weiß ich nicht.
Das war zumindest so die News im März irgendwie. Oder die so halb offiziell bestätigt war. Und ja, dazu dann im, also zu The Mandalorian im Dezember was und zu The Clone Wars vielleicht insbesondere Staffel 7 dann später nochmal was.
Freust du dich denn auf Staffel 3 von The Boys? Ich habe ja gesagt, da kommt Soldier Boy.
Ja, auf jeden Fall. Also Staffel 3 hat ja auch wieder so, Staffel 2 hat ja auch wieder so ein ähnliches Cliffhanger-Ende hinterlassen wie Staffel 1. Also zum einen so ein halbes so, ja, wie könnte die Serie zu Ende sein, aber auch so ein halbes, ja, es geht weiter so.
Ja. Naja, es kommt ja, also The Boys haben praktisch gewonnen. Butchers Frau ist jetzt richtig tot, aber das FBI richtet so eine Art Sonder- oder CIA, so eine Art Sondereingreiftruppe ein mit Butcher und den Boys zusammen, um gegen Supes vorzugehen, die außerhalb der Norm so sich benehmen, also zum Beispiel Menschen killen, durch sie durchrennen und sowas alles und sie dafür bestrafen, weil im Rechtssystem kann man das ja nicht, weil diese Leute nicht zwangsweise vor einem Richter sitzen bleiben oder den Richter am Leben lassen oder das ganze Gericht. Insofern gibt es dann halt diese Eingreiftruppe, die gegründet wird und ja, der Cliffhanger, der offen bleibt, ist tatsächlich, dass wir rausfinden, dass die Victoria Newman nach mehr Macht greift mit höheren Positionen. Und gleichzeitig ein heimlicher Soup selber ist, von dem wir gar nicht wissen, wer steuert sie. Also wer hat Interesse daran und könnte ja dann am Ende der nächsten Staffel rauskommen, dass das alles von Wort geplant war, unter anderem von hier dem Chef von Wort, der jetzt diese Folge, also diese Staffel so wenig Aufmerksamkeit hatte, aber der vielleicht im Hintergrund diese ganzen Fäden gezogen hat, was wir gar nicht wussten. Weil es ist schon komisch, dass diese Figur, wie heißt er noch?
Der Darsteller?
Ja.
Giancarlo Esposito.
John Edgar. Der hatte nämlich Streit mit diesem Sektenführer und der Sektenführer kriegt seinen Kopf explodiert am Ende der Staffel. Also es deutet einiges darauf hin, dass diese progressive, tolle Heldin gesteuert ist von diesem Arschloch, von dieser Arschlochfirma. Was übrigens zusammenpassen würde mit dieser ganzen Botschaft, die sie macht. Also wir müssen diese Firma kontrollieren und im Hintergrund arbeitet sie eigentlich für diese Firma. Also diese, es wird ja auch viel auf die Heuchelei unter anderem verwiesen von Superhelden, von Firmen, von Menschen so generell. Und das würde gut ins Konzept passen, um ehrlich zu sein.
Ja.
Alle sind Arschlöcher. Ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen auch das, was Butcher sagen würde.
Ja. Ja. Du vorhin meintest, man sollte die Serie ein bisschen auf Englisch schauen. Also ich fand die Synchronstimme von Butcher hier in dem Fall auch wieder passend.
Ja, also Synchron. Ich habe bloß gesagt, Butcher ist ja so eine englische Figur. Hm. Und der englische, also diese englische Aussprache finde ich halt toll.
Hm.
Aber man kann sich auch auf Deutsch angucken. Also synchronisiert ist es auch sehr gut.
Ja. Und ja, es ist immer wieder spannend, wo er überall so mitspielt, Carl Urban. Zuletzt in den Star Trek als Bones, dann als, ja, relativ vergleichsweise unschuldiger Eomir in Herr der Ringe. Und ja, immer wieder mal so hoch, ach ja, oder Ghost Ship sehe ich hier noch. Riddick, der ja auch mitgespielt. Und ja, doch relativ wandelbar. Steht hier noch drin, tatsächlich bei ihm in der IMDb, Untitled Star Trek Sequel. Aber steht nur announced und keine Jahreszahl dahinter. Na gut. Aber wie du sagtest, die neueren Star Trek Filme sind ja eher, naja, nicht so toll. Noch da?
Ja, ja.
Ja, ist still.
Dem kann ich halt nichts hinzufügen. Ja. Die einzige Figur, die ich toll fand, war Kylo Ren. / Ben Solo.
Ach du, jetzt sind wir bei Star Wars, ja. Hm. Ja, auch die, ja. Also, bin ich. Episode 7, dann noch kurz einen Exkurs zu machen, fand ich noch ganz gut. Auch den Kompromiss, das aus alt und neu und so, den man da gemacht hat, fand ich gar nicht schlecht. Also den Vorwürfe, dass man da Episode 4 nochmal gemacht hätte, kann ich irgendwie nicht zustimmen. Und ja, 8 auch interessante Wege gegangen, aber dass man dann nicht gesagt hat, okay, jetzt auch wenn ein Großteil der Fans das nicht gefallen hat, führen wir das mal zu Ende. Nee, dann haben wir irgendwie einen neuen, das komplett alles über Bord geworfen und was Eigenes gemacht und auch Sachen gemacht, die irgendwie nicht erklärt werden. Dann erfährst du auch im Nachhinein irgendwo, dass der Imperator ein Klon war und man fragt sich, warum war das denn nicht im Film? Und das stellt ja nochmal alles auf den Kopf.
Nee, die Sache ist, es ist halt so unzusammenhängend. Ja.
Ja, ja.
Und dann denkst du dir, jetzt machen sie mal was Neues. Und also 2 Sekunden lang denkst du, jetzt brechen sie halt aus dieser alten Formel auf und aus. Und dann ziehen sie halt die alte Formel nochmal durch. Und
ja.
Ich finde, wenn du halt Star Wars neu machen willst, warum machst du es halt nochmal? Ja? Ich fand ja eigentlich den 8. Film gar nicht so schlecht, bis zu einem bestimmten Punkt, wo sie dann wieder ins alte Muster zurückgefallen sind.
Mhm.
Und dann war der 9. Film einfach nur furchtbar für mich. Also den habe ich auch nur einmal gesehen. Ich will den auch nie wiedersehen.
Ja, ich habe ihn noch mal zweites Mal gesehen im UCI, was in dem IMAX im Kino. Ja, ich glaube, im IMAX dann habe ich den noch mal gesehen. In Englisch dann noch, oder was nochmal in Deutsch, weiß gar nicht mehr, na, auf jeden Fall, ja, und dann hast du halt auf der anderen Seite so geniale Serien wie The Mandalorian, Rebels und The Clone Wars.
Star Trek, oder ja, jetzt spreche ich schon wieder aus Star Wars aus, aber wenn du Star Trek nimmst, was ich da an guter Entwicklung gesehen habe in den letzten Jahren, wäre The Lower Deck.
Habe ich noch nicht gesehen, weil irgendwie
also
CBS die Vermarktung verkackt hat.
Das finde ich genial.
Ja, was ich sagen wollte, auf der anderen Seite, bei den Kinofilmen, da hat sich irgendwie keiner hingesetzt, okay, und das ist unser roter Faden und daran müsst ihr euch mal irgendwie so halbwegs halten.
Nee,
haben sie überhaupt nicht hinbekommen. Die beiden Spin-off-Filme, die vermitteln mir eine bessere Atmosphäre als die Hauptfilme.
Hm.
Die fand ich ziemlich gut. Und ja, und dann hast du halt so Staffel 7, wo eine Serie zu Ende geführt wird und Fäden zu Ende geführt werden und dass Sachen zusammengeführt werden und also komplette Gegenteil von der Handlung inhaltsmäßig von den Filmen. Noch The Mandalorian bisher ziemlich gut.
Vielleicht hast du in den Filmen einfach zu wenig Zeit und wir sind von den Serien von Star Wars einfach zu sehr verwöhnt, dass da Zeit sich genommen wird, um Charakterbildung zu betreiben und Hintergrundinformationen zu machen.
Hm.
Und das kannst du gar nicht alles mehr in Filmen erzählen.
Ja, ja, aber man hätte sich ja trotzdem sagen können, okay, wir haben so grob einen roten Faden für die drei Filme. Das ist so die Geschichte, die wir erzählen wollen. Und egal, wie jetzt das ankommt oder nicht, da müssen wir uns dran halten, weil sonst passt es halt irgendwie nicht. Also weil Episode 9 fällt irgendwie so raus. Ja, also, naja, gut. Aber ärgern wir uns nicht darüber, freuen wir uns an den Serien, die wir jetzt haben, die da noch kommen sollen. Ich glaube, Obi-Wan-Serie, Dreharbeiten sollen bald beginnen. Weitere sind in Planung und werden auch hoffentlich in die Realität umgesetzt. Und
lassen wir uns mal überraschen, aber dass ja. Disney das natürlich in seinem Imperium hat, lässt mich schlechtes ahnen.
Ja, mich würde ja sehr interessieren, wie es zu der 7. Staffel The Clone Wars gekommen ist, wie die zustande gekommen ist. Wer es nicht weiß, die lief ja gerade, als Disney Star Wars aufgekauft hat, beziehungsweise von George Lucas gekauft hat. Und dann haben sie nicht nur die neuen Filme angekündigt, sondern haben The Clone Wars beendet, obwohl es alles andere als schlecht lief. Und haben dann gesagt, ja, um Platz zu schaffen für eine neue Serie, so, ja, okay, Rebels war auch ganz gut, schön in 4 Staffeln auch abgeschlossen. Es gab dann noch eine 6. Staffel, die übrigens Weltpremiere hatte auf Super RTL in Deutschland. Die lief tatsächlich in Deutschland vor den USA auf Netflix. Und haben dann noch so ein paar Geschichten erzählt. Und dann jetzt mit Staffel 7, das, soweit es ging, abgeschlossen. Und ich weiß nicht, ob Dave Filoni jeden Tag in das Büro von Kathleen Kennedy gerannt ist und gesagt hat,
wir haben hier noch eine Story, die müssen wir beenden.
Genau, ich will noch eine 7. Staffel machen. Und irgendwann hat sie gesagt, ja, ist gut, hier hast du Geld, mach, gib Ruhe.
Ja, ist ja dann auch nicht schlecht gelaufen. Ich meine, auch die Fans haben ja gesagt, also das ist es jetzt, ja, sie geht weg und das war's.
Mhm.
Und dann ist sie ja bei Rebels aufgetaucht.
Genau, genau.
Und da waren die Leute völlig verwirrt. Was ist denn zwischenzeitlich passiert, ja?
Genau, vor allem als, ja, Grey Jedi, ne? Auch so, da haben sie dann ja auch angefangen, was in Episode 8 so, zumindest angefangen wurde, so dieses Aufbrechen von guter Seite, dunkler Seite, so.
Also es gibt nicht nur das, Jedi und Sith.
Genau, es gibt nicht das Schwarz-Weiß, sondern eigentlich gibt es noch was dazwischen und so und ja.
Was man dann in Folge 9 wieder völlig über den Haufen geworfen hat, aber
genau,
lassen wir das.
Ja, was sie in Rebels dann auch mit Darth Maul gemacht haben, ne? Der ja auch die Sith verlassen hat, weil er sich von ihnen verraten fühlte. Und da auch seine eigenen Wege gegangen ist.
Ja, aber die ziehen das halt nie wirklich durch.
Ja, irgendwie.
Irgendwie muss immer noch ein Schleifchen drum, anstatt was Neues zu machen. Also, keine Ahnung. Gut. Also, das war The Boys mit sehr viel Star Wars.
Ja, genau.
Ich kann nicht sagen, dass The Boys und Star Wars irgendwie was gemeinsam hat.
Nein,
ganz im Gegenteil.
Bis auf die eine Referenz mit Stormfront in der 2. Staffel.
Ja, Mini-Mini-Referenz. Also, aber sie kann besser schießen mit ihren Blitzen als irgendwelches Sturmtruppen.
Ja.
Aber man muss ja sagen, also der Name ist Stormtroopers kommt ja eigentlich abgelegt von diesen deutschen Sturmtruppen.
Ja, genau.
Insofern passt das dann wieder zusammen.
Mit diesem Nazi-Bild, ja, genau, ja.
Ja, ja.
Ja, da ist ja viel orientiert dran. ja, genau, bevor wir hier noch mehr in Star Wars abschweifen, heben wir uns das für einen anderen Podcast auf und kommen hier zur Verabschiedung. Da bedanke mich erstmal für deine Zeit.
Ich danke dir, dass wir hier so querfront durchhüpfen konnten durch diese Staffel.
Ja, und ja, zuletzt darfst du noch so ein bisschen weise Worte oder Shameless Self-Plugging betreiben.
Weise Worte, da bin ich eine ganz falsche Adresse hier bei mir. Nehmt euch Zeit und guckt The Boys oder andere tolle Serien, wenn ihr wollt und wenn ihr Zeit habt und lenkt euch damit vom realen Leben ab. Es ist bitter, bitter nötig.
Ja, schaut zum Mandalorian.
Auch ja, toll. Vor allem die erste Staffel. Die zweite Staffel gefällt mir noch nicht so richtig.
Ja, vor allem hat er jetzt auch erst angefangen. Da kann man sich ja noch kein Gesamtbild von machen.
Man kann sich ja noch erwärmen für das Ganze.
Genau, genau. Es gibt ja auch Leute, die warten, bis das in Gänze erschienen ist, um das im Stück zu gucken. Bin
ja, das ist übrigens die einzige Kritik, die ich auch an The Boys habe. Die fangen jetzt an, das wochenweise zu veröffentlichen. Ich will das gefälligst in einem Ruck veröffentlicht haben, damit ich das Deutsch bingen kann. Ja. Jetzt habe ich mich an diesen Modus gewöhnt. Jetzt kannst du das nicht wieder zurückdrehen, ja?
Ja, da fangen sie jetzt auch mit, wie heißt die andere Serie an, die Amazon übernommen hat? Weltraumserie.
Expanse.
Genau, The Expanse. Da kommt auch im Dezember jetzt irgendwie die nächste Staffel und die soll dann wohl auch wochenweise erscheinen. Also bei The Mandalorian fand ich das gar nicht so schlecht, dass man da wochenweise immer, also zum einen was hat, worauf man sich freuen kann und dann das auch wirklich genießen konnte. Zumal ja die Folgen immer nur so lang sind, wie die Geschichte, die sie erzählen wollen. Also sie haben keine Längen drin. Ne? Hm. Und wenn dann die Geschichte fertig erzählt ist, dann ist die Folge halt irgendwie nur knapp 40 Minuten lang oder kürzer. Und ja, das kann man halt, das ist auch mal was Neues. Weil sie ja nicht irgendwelche Ausstrahlungsrahmen im linearen Fernsehen oder so ausfüllen müssen. Gut, dann kommen wir jetzt wirklich zum Schluss. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag. Tragt eine Maske, haltet Abstand und freut euch auf die hier noch kommenden Folgen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.